Chancen, Respekt, Zusammenhalt. Ja, die Rede ist vom Bürgergeld. Das sollte ein großer Aufbruch sein. Die größte Sozialreform seit 20 Jahren. Was ist anderthalb Jahre nach der Einführung von der Idee übrig? Das klären wir heute bei 11KM mit ARD-Hauptstadtkorrespondent Jim Bob Nikschas. Der erzählt uns von Rufen nach Sanktionen, Ampelpolitikern, die da mit einstimmen, und von denjenigen, denen das Bürgergeld helfen soll. Eigentlich. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Viktoria Kobmann. Heute ist Dienstag, der 25. Juni.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren.
Hallo Jim Bob.
Hi.
Das Bürgergeld ist die größte Sozialreform seit 20 Jahren. Wir überwinden damit Hartz IV. Vor allem aber ist das Bürgergeld die Antwort auf die aktuellen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt.
Es geht bei dem neuen Bürgergeld auch um Respekt. Es geht vor allem darum, wie der Staat auch mit denen umgeht, die in Not geraten sind und die unsere Unterstützung brauchen.
Der Geist des Bürgergelds ist der der Solidarität, des Zutrauens, der Ermutigung. Und deshalb haben wir gute Gründe, das heute zu beschließen.
Hartz IV ist jetzt Geschichte. Das Bürgergeld kommt mit großen Verbesserungen für die Menschen, die in Notlagen geraten sind. Und das ist tatsächlich eine gute Nachricht für dieses Land.
Richtig stolz war die Ampel mal auf ihr Bürgergeld. Mehr Geld, weniger Auflagen, das wurde versprochen. Davon war zuletzt nicht mehr so viel zu spüren von diesem Stolz. Es gab zuletzt stattdessen Vorschläge, Leistungen zu streichen. Jobverweigerern, Schwarzarbeitern oder Ukraine-Flüchtlingen. Was ist da passiert, dass die Ampel das Bürgergeld nicht mehr als Sozialprojekt anpreist, sondern jetzt mehr auf Härte setzt?
Ja, ich glaube, da ist eine Menge passiert. Also einmal muss man sagen, ist dieses Bürgergeld natürlich vor allem ein Herzensprojekt gewesen der SPD. Die Grünen fanden das natürlich auch ganz gut. Die FDP hat es damals auch mitgetragen, als es so an die Koalitionsverhandlungen für die Ampel ging. Stand aber, würde ich sagen, nie so wirklich komplett dahinter. Man hat von FDP-Seite zwar gesagt, ja, es ist gut, es ist nötig, dass wir das einführen. Wir wollen auch, dass Menschen, die arbeiten im Bürgergeld, dann mehr behalten dürfen von ihrem Geld. Gerade Jugendliche, das fand man ganz gut. Aber es war vielleicht auch ein bisschen der Geburtsfehler, dass das jetzt nicht bei allen drei Parteien, sage ich mal so, dass das große Projekt sein sollte. Und dann ist ja noch viel, viel anderes passiert. Der Ukraine-Krieg kam dazwischen, wie bei so vielem bei dieser Regierung. Viele Krisen, die Wirtschaft ist eingebrochen, wir haben die Inflation, die Stimmung im Land hat sich ja auch spürbar gedreht. Und wenn man sich so Umfragen aus dem letzten Jahr auch anschaut, gerade wenn es um das Thema Haushalt geht oder Sparen, dann haben zum Beispiel auch im letzten AD Deutschland-Trend, das war im Mai, ja, jeder Zweite hat gesagt, na ja, man könnte ja auch beim Bürgergeld tatsächlich kürzen. Also ich glaube, die Zeit hat sich auch ein bisschen gedreht und mehr Sozialstaat und so der Gedanke, okay, ja, vielleicht weniger Bedingungen, mehr Geld für Menschen, die gar nicht arbeiten gehen oder wollen, wie es ja oft heißt. Das ist nicht mehr so der Zeitgeist gewesen und deswegen hat sich das, glaube ich, ganz schnell gedreht. Ich war schon auch ein bisschen überrascht, wie sich zum Beispiel auch, ja, auch von Seiten der SPD oder auch vom Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ja, das hat sich schon nach einem Jahr sehr schnell, sage ich mal, geändert. Also von mehr Respekt und mehr Vertrauen, also davon ist ja inzwischen wirklich kaum mehr was zu spüren. Und das sagen auch Sozialverbände zum Teil, die sagen, okay, Bürgergeld war eigentlich eine gute Idee, aber so wie es jetzt in der Praxis umgesetzt wurde, das hat ja viel mit der Idee vom Anfang gar nicht so zu tun.
Schauen wir uns das mal an, was da am Anfang die Idee war. Im Koalitionsvertrag heißt es, wir werden statt Hartz IV ein unkompliziertes Bürgergeld einführen, das konsequent auf Hilfe und Ermutigung statt auf Sanktionen setzt. Also was heißt das denn genau? Wie hatte sich die Ampelkoalition ihre große Sozialreform damals vorgestellt?
Also man wollte unbedingt weg von Hartz IV. Das ist ja auch so das große Trauma der SPD, muss man sagen, gewesen, diese Sozialreform damals, wo man den Gürtel doch sehr, sehr eng geschnallt hat, gerade bei Menschen, die arbeitslos waren. Und unbedingt wollte, dass die in Jobs kommen. Und man hat sie eben auch vor allen Dingen in Helferjobs vermittelt und wollte, dass sie einfach ganz schnell von der Arbeitslosenstatistik runterkommen. Das wollte man jetzt umkehren, gerade auch so vor dem Fachkräftemangel. Also das Ziel mit dem Bürgergeld war, die Menschen nicht bloß irgendwie schnell in Jobs zu kriegen, sondern eher weiterzubilden, ihnen dafür mehr Zeit zu geben. Man wollte ursprünglich ja auch so ein halbes Jahr, so ein Vertrauensjahr einführen, wo man eben auch nicht unbedingt gleich das Vermögen prüft. Oder wenn ich arbeitslos werde, dass ich mir nicht sofort eine neue, kleinere Wohnung suchen muss, sondern sogar bis zu 2 Jahre dafür Zeit habe, in der alten Bude zu bleiben, den Menschen also mehr Sicherheit zu geben und auch bei den Sanktionen da weniger streng zu sein als vorher. Das war so das große Ziel, weil sich die Menschen, die Hartz IV bekommen haben, ja, damals auch ganz, ganz schlecht behandelt gefühlt haben. Ich habe auch mit Bürgergeldempfängern besprochen. Hannes Schmidt, der hat 9 Jahre lang auch vorher Hartz IV bekommen. Und der hat auch gesagt, das war eine ganz schlimme Zeit.
Man war einer von vielen. Der eigene Vita, der eigene Lebenslauf hat irgendwie keinen wirklich interessiert. Man bekam Jobvorschläge, die weit weg vom eigenen Profil waren. Und man fühlte sich mehr gegängelt als gefördert.
Das heißt, alle Zeichen standen da auf was Neues, auf eine Veränderung. Was ist von diesen Plänen 1,5 Jahre nach der Einführung vom Bürgergeld noch übrig?
Tatsächlich gar nicht mehr so wahnsinnig viel, muss man sagen. Man hat ja schon vor der Einführung deutlich alles zusammenstreichen müssen, gerade weil die Union, CDU und CSU damals Druck gemacht haben, zum Teil auch die FDP. Schon kurz vor der Einführung im Bundesrat hat das Bürgergeld damals ja gar keine Mehrheit bekommen. Und daraufhin hat Arbeitsminister Bertesheil auch gesagt, okay, wir streichen diese Vertrauenszeit. Die ist also gar nicht mehr drin gewesen. Das war ja eigentlich so einer der Hauptteile dieser Reform, muss man sagen. Auch das mit der Wohnung, da wurde von 2 auf 1 Jahr runtergegangen, die man dann behalten darf. Auch bei den Sanktionsmöglichkeiten hat man nochmal nachgeschärft. Und so viel geblieben ist tatsächlich, ja, würde ich sagen, gar nicht mal. Es gibt eine neue Ansprache. Man wollte die Leute anders ansprechen. Man wollte mehr auf Augenhöhe mit ihnen kooperieren und vor allen Dingen auch so ein bisschen dieses Juristendeutsch, dieses Furchtbare wegzulassen. Also die ersten Briefe, die man quasi rausschickt an Bürgergeldempfänger, die neu zum Beispiel auch reinkommen in den Bezug, die hat man schon angefangen zu überarbeiten, umzuformulieren, Sätze umzustellen und tatsächlich auch ein bisschen freundlicher zu werden, sind nach dem Motto, Sie müssen jetzt sofort das und das schicken. Daraus ist dann eher geworden, wir sind auf Ihre Mithilfe angewiesen, bitte schicken Sie uns dieses und jenes. Und natürlich ist auch die Bürgergelderhöhung geblieben, die man eingeplant hatte. Es gab zwar Erhöhungen und trotzdem sagen Experten, ja, es ist ein Bürgergeld-Light.
Ist es dann auch einfach nur ALG II oder Hartz IV mit einem anderen Namen? Wie groß ist jetzt eigentlich der Unterschied, außer dass die Briefe umformuliert wurden?
Ja, es gab schon mehr Geld und man hat vor allen Dingen auch, das ist so der wichtigste Punkt, sage ich mal, diesen Vermittlungsvorrang, wie es hieß, abgeschafft. Also, dass man quasi Menschen möglichst schnell, egal in welche Jobs quasi vermittelt hat, egal was sie mitbringen. Also man hat eine Weiterbildungsoption eingeführt, man will den Leuten mehr Zeit geben. Das ist auch tatsächlich im Bürgergeld noch so geblieben, hat aber jetzt auch in den ersten Monaten noch nicht so einen krass durchschlagenden Erfolg gehabt.
Du hast gesagt schon, die Etablierung des Bürgergelds war ein Kampf in der Ampel. Und auch aus der Opposition gibt's ordentlich Kritik. Was sagt die Opposition zum Bürgergeld?
Ja, die Union vor allen Dingen, die setzt die Ampel natürlich schon gehörig unter Druck. Das ist aktuell so, das ist aber auch schon vor einem Jahr so gewesen oder auch vor 2. Also man hat eben auch immer wieder diese Erzählung bemüht, wer arbeiten geht, das muss sich lohnen, man muss mehr haben als diejenigen, die Bürgergeld bekommen und das auch sehr aktiv, sage ich mal, in Frage gestellt.
Und das ist eine Bremse für den ganzen Arbeitsmarkt. Uns gehen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen verloren, weil sie sagen, ich nehme lieber Bürgergeld.
Das ist ungerecht, wie es im Moment mit diesem Bürgergeld läuft.
Und wir haben damals schon gesagt, Arbeit wird sich nicht mehr ausreichend lohnen. Und wir sehen uns ja jetzt bestätigt.
Da wurden teilweise auch im Netz vor allen Dingen bei Social Media Beispielrechnungen veröffentlicht, wo dann am Ende eine Familie in München mit Bürgergeld deutlich mehr bekommen hat als eine Familie, die gearbeitet hat. Diese Rechnungen, die wurden zum Teil auch aktiv widerlegt, weil das tatsächlich nicht zu halten war. Also da wurde auch schon öfter mal faul gespielt, sage ich mal. Und auch die AfD zum Beispiel ist ja auch gegen das Bürgergeld, will Arbeitslose auch lieber zur Bürgerarbeit verpflichten und da die Zügel strenger anziehen. Was auch interessant ist, weil sie sich ja gleichzeitig auch als Partei der kleinen Leute gerne inszeniert oder darstellt, aber tatsächlich ist sie das in diesem Fall gar nicht.
Und nicht nur im Bundestag und Bundesrat wird debattiert, sondern eben auch in der Gesellschaft. Wie hast du das Gefühl, wird diese Debatte gerade gesellschaftlich und medial geführt?
Leider fast so wie vor 20 Jahren, muss man leider sagen. Also wenn ich mir die Schlagzeilen zum Teil angesehen habe, die es rund um das Bürgergeld auch gab, da kann ich uns Medien auch nicht so wirklich aus der Verantwortung lassen, weil es gab Schlagzeilen, ob jetzt in Deutschland die neue Massenfaulheit ausbrechen würde, wenn das Bürgergeld kommt, wenn das Bürgergeld erhöht wird. Die soziale Hängematte, dieses Bild vom faulen Arbeitslosen, der das Geld ja irgendwo hingeschoben bekommt, sag ich mal, während alle anderen arbeiten. Das wurde leider auch um die Bürgergeldeinführung wieder sehr, sehr stark bemüht. Was, glaube ich, auch einfach vielleicht zum Teil ganz tief in uns Menschen drin sitzt. Ich weiß es nicht, aber das waren tatsächlich ganz alte Klischees. Und die sind ja zum Teil auch widerlegt. Also mehrere hunderttausend Menschen im Bürgergeld arbeiten ja, können aber einfach nicht leben davon. Und das sind Realitäten, die da irgendwie keine Rolle gespielt haben.
Ich habe das Gefühl, das sind ja so Grundfragen, die sich einfach immer wiederholen. Warum wird immer wieder so, ja, auch argwöhnisch geschaut auf Leute, die angeblich mehr bekommen, als ihnen zusteht?
Ich habe mich das auch gefragt, als ich dafür mein Feature recherchiert habe, weil auch genau die Diskussionen mir so durch den Kopf gegangen sind. Ich habe versucht, mit vielen Expertinnen, mit Experten zu sprechen, mit Leuten aus der Sozialwissenschaft zum Beispiel, die mir auch alle gesagt haben, naja, je stärker eine Gesellschaft am Ende unter Druck kommt und dieses Gefühl sich breit macht bei den Menschen, okay, ich komme selber gerade gar nicht klar. Da hat die Inflation ja zum Beispiel sehr viel zu beigetragen. Die Leute hatten letztendlich weniger im Portemonnaie, mussten selber auf vieles verzichten. Und je größer das auf der einen Seite wird, umso mehr wird auf andere Leute geschaut. Auf vermeintlich Schwächere, die Dinge bekommen, für die sie offensichtlich weniger leisten müssen als man selber. Wir haben ja auch immer noch einen großen Niedriglohnsektor auch in Deutschland. Es gibt ja auch wirklich sehr, sehr viele Menschen hier, die sehr wenig verdienen und dafür auch sehr hart arbeiten müssen.
Ja, also dass man sich fragt, lohnt sich das überhaupt, arbeiten zu gehen, wenn es am Ende dann nicht so viel mehr Geld ist? Das kann ich schon verstehen, dass man sich das dann auch fragt, ne?
Ja, ganz klar. Nur tatsächlich, da wurden ja sehr, sehr viele Rechnungen aufgemacht und ich habe auch gemerkt, es ist wahnsinnig kompliziert, das irgendwie nachzuvollziehen. Es spielen hunderte Aspekte da eine Rolle. Wie viele Menschen leben in einem Haushalt, wo Bürgergeld eine Rolle spielt? In welcher Stadt lebe ich? Ja, welche Abgaben habe ich? Oder habe ich tatsächlich alle anderen Sozialleistungen, die mir vielleicht zustehen, auch irgendwie schon eingepreist? Also man kann ja auch Wohngeld beantragen zum Beispiel. Viele Leute wissen das gar nicht oder machen das nicht und haben dann weniger in der Tasche. Im Endeffekt sagen aber alle Expertinnen und Experten, mit denen ich auch gesprochen habe, wer arbeitet, hat definitiv am Ende mehr. Und diese Erzählung in der Öffentlichkeit, ich bekomme Bürgergeld und gehe deswegen gar nicht mehr arbeiten, die stimmt in den meisten Fällen tatsächlich nicht. Ich habe ja auch mal selber für dieses Feature versucht, mal nachzuvollziehen, wie man mit so wenig Geld im Monat eigentlich klarkommt. Es sind ja knapp 560 Euro, die man als Alleinstehender also bekommt im Bürgergeld. Ich hatte zum Beispiel deutlich mehr Geld für Ernährung eingeplant, als der Staat das für Bürgergeldempfänger vorsieht. Das sind aktuell 195 Euro im Monat, umgerechnet also so 6,5 Euro am Tag. Und da stand ich ein bisschen ratlos davor und dachte mir, ey, wie soll ich damit irgendwie leben? Also neidisch sein auf Bürgergeldempfänger ist, glaube ich, nicht das Richtige.
Du hast ja auch mit Menschen gesprochen, die genau das eben nicht nur von Experimenten, sondern dauerhaft machen müssen. Was sagt denn zum Beispiel der Hannes Schmidt dazu, mit dem du geredet hast? Wie macht er das?
Also er hatte guten Humor, sag ich mal, also trotz seiner Lage. Und hat gesagt, dass er inzwischen ja so eine Art Hopping veranstaltet.
Also eine gesunde Ernährung ist quasi schon außen vor. Man muss schon auf Angebote achten. Ich habe das immer Rentner-Hopping genannt, dass man in dem einen Supermarkt sich die und die Angebote holt. Und in einem anderen Supermarkt dann andere Angebote, sodass man dann doch insgesamt alles Angebotspreise hatte.
Also er hat sich schon sehr, sehr gut eingerichtet, sage ich mal, nach fast 10 Jahren, auch in dem Bezug. Das ist einerseits cool, andererseits aber auch traurig, dachte ich mir, weil ja, man hat schon gemerkt, er hat sich extrem angepasst, auch an dieses Leben, weil ihm nichts anderes übrig blieb. Lustig bei ihm ist, dass er tatsächlich, als wir uns getroffen haben, noch in einem blauen Anzug kam und ich mich gleich dabei ertappt habe, warum hat er jetzt einen Anzug an, obwohl er doch im Bürgergeld ist? Also da habe ich mich auch irgendwie mit meinen eigenen Klischees total irgendwie konfrontiert. Und er meinte, naja, der Anzug ist halt noch im Schrank aus einem alten Leben, wo er noch im Büro gearbeitet hat. Und das wollte er zumindest sich jetzt nicht nehmen lassen, den anzuziehen.
Und wie ist denn die Geschichte von Hannes Schmidt? Du hast gesagt, er hat studiert. Wie ist das bei ihm gekommen?
Ja, er wollte das fürs Feature nicht komplett verraten, aber es familiär, ja, hat er einen Schicksalsschlag erlitten, was ihn komplett tatsächlich aus der Bahn geworfen hat. Er hat erzählt, dass er Depressionen bekommen hat, dass er seinen Job von heute auf morgen quasi nicht mehr nachgehen konnte. Er hat sich da auch behandeln lassen, dann ging es ihm teilweise besser, dann ist noch seine Mutter gestorben ein paar Jahre später. Das hat ihn dann wieder so ein bisschen rausgebracht. Alkohol hat eben auch eine große Rolle gespielt, wie er sich versucht hat, da so ein bisschen mit zu betäuben. Und das hat ihn tatsächlich letztendlich auf diese Schiene gebracht, dass er am Ende bei 9 Jahren Hartz IV war. Hat auch immer wieder Helferjobs angenommen natürlich, hatte auch die Hoffnung da wieder ins Arbeitsleben zurückbekommen. Bisher, muss man ehrlich sagen, ist das nicht passiert. Und ob das mit dem Bürgergeld tatsächlich so wird, ist auch lange nicht gesetzt, auch lange nicht klar.
Ich bin ausgelernter Kaufmann und da findet man hoffentlich doch noch Jobs auch wieder.
Wer nicht mitzieht und sich allen Angeboten verweigert, muss mit härteren Konsequenzen rechnen, sagt Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD. Es könne nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze System in Verruf bringe.
Wer nebenbei heimlich schwarz arbeitet, dessen Bürgergeld soll erstmal komplett gestrichen werden, zumindest für 2 Monate. Die Miete soll das Amt aber trotzdem weiter zahlen, damit die Betroffenen nicht obdachlos werden. Laut dem Bildbericht steht die gesamte SPD-Spitze hinter dem Plan.
Wir haben eben schon gehört, das Bürgergeld, das war ein SPD-Projekt. Die hat das in der Ampelregierung vorangetrieben. Mit Blick auf den neuen Haushalt hat die SPD dann zuletzt einen Vorstoß gemacht, das Bürgergeld für Leute zu streichen, die bei Schwarzarbeit erwischt werden. Das kommt jetzt nicht ganz neu. Um die Jahreswende hat die SPD schon angestoßen, sogenannten Totalverweigerern, die Jobangebote ausschlagen, ihre Leistungen zu kürzen. Warum macht die SPD das jetzt? Haben wir ein Problem damit, dass viele Leute das Bürgergeld missbrauchen?
Also wenn man sich die Zahlen so anschaut, es sind ungefähr 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeld. Davon sind ja so 1,5 Millionen Kinder und Jugendliche, die eben nicht als erwerbsfähig gelten, die also nicht quasi arbeiten gehen können. Und man muss aber auch sagen, weniger als die Hälfte von diesen Erwerbsfähigen sind überhaupt arbeitslos. Also wir haben doch ein paar 100.000 Leute im Bürgergeld, die arbeiten gehen. Also da stimmt schon mal die Aussage nicht, die wollen alle nicht arbeiten, sondern es arbeiten viele im Bürgergeld, müssen aber aufstocken, weil der Job nicht reicht. Viele andere pflegen Angehörige, sind chronisch krank oder alleinerziehend. Und diese Fälle von Totalverweigerern, also Leute, die sagen, okay, ich will absolut nicht mit dem Jobcenter zusammenarbeiten. Da sagt die Bundesagentur für Arbeit, sie hat nicht immer komplett die Zahlen dazu. Das ist schwer festzustellen, weil es ja auch darauf ankommt, okay, komme ich einmal nicht zum Termin oder will ich wirklich nicht arbeiten. Aber letztes Jahr, 2023, wurden zumindest in so knapp 222.000 Fällen Sanktionen neu verhängt. Und bei 15.000 Fällen ungefähr war das der Fall, weil jemand quasi einen Job oder eine Ausbildung abgelehnt hat oder abgebrochen hat. Und der Rest davon, von diesen 220.000, das sind quasi ja Leute, die zu Terminen nicht gekommen sind. Also der Anteil von richtig Totalverweigerern, der ist bei 5,5 Millionen, muss man sagen, unter 1%.
Also nur ein Bruchteil lädt dann überhaupt Jobangebote ab. Mhm. Trotzdem hat die SPD ja diese Debatte angestoßen. Warum? Lässt sich die SPD da vielleicht von Teilen der Medien oder von der Opposition, vielleicht von der CDU vor sich hertreiben?
Ich glaube einerseits ja, und man schaut natürlich auch bei der SPD auf die nicht ganz so tollen Umfrageergebnisse, auf die Wahlergebnisse aus den letzten Monaten. Da hat man, glaube ich, auch bei der SPD so ein bisschen erkannt, wie auch die Stimmung im Land ist. Ich beobachte Hubertus Heil ja als Minister auch schon ein bisschen länger und der hat, glaube ich, auch ein gutes Gespür dafür, was gerade in der Bevölkerung gut ankommt oder nicht. Und ich glaube, die SPD hat auch gecheckt, okay, in diesen Zeiten gerade ist es echt schwer zu vermitteln, wenn Leute das Gefühl haben, sie sind in der dicken Krise, sie haben nicht genug, dass man quasi sagt, okay, man macht da jetzt nichts gegen Menschen, die sich verweigern, auch wenn es nur sehr wenige sind. Also es ist schon auch ein Zeichen an die Leute, glaube ich. Und auf der anderen Seite auch ein ganz klares politisches Manöver. Also Anfang des Jahres ging es auch um den Haushalt 24, als Hubertus Heil dann plötzlich gesagt hat, okay, 2 Monate streichen wir Leuten das Bürgergeld, wenn sie sich verweigern. Und jetzt beim Thema Schwarzarbeit ist es quasi ähnlich. Auch jetzt geht es gerade um den Haushalt für nächstes Jahr. Und natürlich kommt es dann gut an in der Rechnung, wenn man sagt, okay, wir streichen jetzt 2 Monaten Totalverweigerung das Geld. 170 Millionen, hat er Anfang des Jahres gesagt, kann er dann aus seinem Haushalt rausstreichen. Das sieht gut aus in der Bilanz. Ob man das wirklich in der Realität dann so hinbekommt, ob das wirklich 170 Millionen Einsparungen sind, bezweifeln Expertinnen und Experten doch sehr stark. weil bei 560 Euro knapp im Monat, zwei Monate, also sind es quasi 1.126 Euro pro Verweigerer, sage ich mal. Und da müssten 150.000 Leute im Jahr quasi, ja, so bestraft werden. Und das ist aktuell kaum realistisch.
Ja, also so Totalverweigerer gibt es also gar nicht so oft oder super selten sogar. Wie ist das mit der Schwarzarbeit? Das ist ja eine andere Forderung, denen das Geld zu kürzen. Kommt das auch so selten vor?
Ich habe mich ein bisschen mal eingelesen, was Expertinnen und Experten zu dem Thema sagen. Und die halten diese Rechnung, die Heil auch da aufmacht, für nicht so wahnsinnig realistisch. Dass es ein Problem ist, das habe ich auch gehört von vielen Jobcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sagen, naja, warum soll jemand von meinen Kunden hier an meinen Tisch kommen, wenn er oder sie tatsächlich sehr viel Schwarz nebenbei verdient? Dann muss er sich dem Stress hier gar nicht so aussetzen. In der Realität ist es aber auch sehr schwer, den Menschen das dann nachzuweisen, weil die Beschäftigungsverhältnisse teilweise so verworren, sage ich mal, sind, dass man ja das den Leuten sehr schwer nachweisen kann oder der Zoll, der ja zuständig ist für die Kontrollen, da deutlich öfter vorbeischauen müsste. Also da gibt es auf jeden Fall Potenzial, da mehr zu machen mit der Ankündigung, ja, den Leuten quasi jetzt das Geld zu streichen. Alleine ist es aber ehrlicherweise nicht getan.
Wie ist das überhaupt aus einer rechtlichen Perspektive? Inwiefern kann man Menschen überhaupt das Bürgergeld streichen? Schließlich ist es ja in unserem Sozialstaat so eine Grundabsicherung.
Ja, da hat das Bundesverfassungsgericht auch, also das oberste Gericht, was wir haben, auch entschieden. Das war im November 2019 und die haben gesagt, eine Kürzung von 100%, also komplett, die ist bei uns einfach nicht zulässig. Es gibt ja ein Existenzminimum, das auch im Grundgesetz geschützt ist. Darunter darf man quasi nicht fallen. Und darunter dürfen einen auch die Sanktionen, sage ich mal, im Bürgergeld nicht drücken. Vertretbar seien Kürzungen von ja bis zu 30%. Also das ist so das Maximum, was geht. Es gibt so ein paar Schlupflöcher auch in diesem Urteil. Es geht immer um das Thema zumutbare Arbeit. Also was ist zumutbar, was kann ich ablehnen, was kann ich nicht ablehnen? Das ist dann zum Teil nicht so ganz genau definiert. Und da setzt auch dieser Vorstoß jetzt von Heil von Anfang des Jahres an, zu sagen, okay, da sind dann bis zu zwei Monate Streichung komplett irgendwie schon drin. Aber Heil sagt natürlich auch zum Beispiel Miete oder Heizungskosten, die will man weiter zahlen. Also da sind wir dann doch nicht bei ja, jemandem, der komplett gar nichts mehr bekommt. Das ist tatsächlich auch gar nicht möglich. Mhm. Und deswegen sind auch die jetzigen Sanktionen im Bürgergeld auch bis zu 30% maximal erstmal ja, gedeckelt.
Jetzt haben wir viel über die Ampelparteien gesprochen und warum die gerade solche Debatten anstoßen und eben auch mitführen. Wie nehmen denn die Menschen diese Debatte wahr, die jetzt Bürgergeld beziehen? Wie Hannes Schmidt, mit dem du gesprochen hast.
Also Hannes Schmidt war tatsächlich sehr gefasst, sag ich mal. Der verfolgt die Medien auch sehr genau. Also ich war überrascht, wie krass er das verfolgt. Und aber auch natürlich sagt, so richtig wohl fühlt er sich damit natürlich nicht, weil das Thema, meinte er auch, ist mit sehr viel Scham besetzt. Ihm wurde auch sehr viel Misstrauen natürlich in der Vergangenheit schon entgegengebracht. Und man fühlt sich so ein bisschen, meinte er auch, natürlich gesellschaftlich ausgeschlossen und auf einer komplett anderen Schiene, wenn man arbeitslos ist.
Ja, also wenn dann eine Nachbarin einen Brief vom Arbeitsamt bekam, aus Versehen, weil der Postbote sich vertan hatte, dann wurde dann gefragt, so, was, von Ihnen hätte ich das nicht gedacht? Wo ich mir dann einfach gesagt habe, okay, was haben Sie denn von mir gedacht?
Und ist auch ja, schon auch empört, muss man sagen, weil er meint, ey, ich habe studiert, ich hatte einen Job und bin halt durch einen krassen Schicksalsschlag auf diese Schiene gerutscht und konnte mich da jetzt kaum irgendwie selber befreien. Und er war auch einer der wenigen, die tatsächlich überhaupt mit mir darüber sprechen wollten. Also ich hatte auch noch andere Menschen angefragt, die Bürgergeld bekommen, ob die mit mir reden würden, ob die auch, mir auch Töne geben würden. Aber viele haben zurückgezogen und haben gesagt, irgendwie nee, fühle ich mich irgendwie doch nicht wohl mit, ich möchte irgendwie nicht drüber sprechen.
Aus Scham dann?
Aus Scham, ja, tatsächlich.
Und wenn er jetzt diese Debatte hört, wo es um Sanktionen geht für Menschen, die alle Jobs ablehnen, die nicht kooperieren wollen, die gar nicht arbeiten wollen oder die schwarz arbeiten, wie findet er das denn?
Er hat erzählt, dass er sich selber von den Sanktionen tatsächlich auch eher ja, drangsaliert gefühlt hat. Also er meinte, das hat bei ihm zum Beispiel damals auch nicht so wirklich Wirkung gezeigt.
Also im Bereich des ALG II habe ich mehrfach Sanktionen erhalten. Das waren teilweise Gespräche, die ich nicht zur Zufriedenheit meines Gegenübers durchgeführt habe oder auch Termine, die ich nicht wahrnehmen konnte. konnte.
Und er hatte nicht das Gefühl, dass er dadurch wirklich motiviert wurde oder dass es danach tatsächlich irgendwie besser ging.
Dass man gar nicht mehr mitarbeiten kann oder will, weil man fatalistisch einfach sagt, egal was ich mache, es wird eh nicht besser.
Es geht auch um Terminversäumnisse, dass er irgendwie nicht zum Jobcenter gekommen ist und hat aber auch erzählt, dass er das nicht aus böswilliger Absicht gemacht hat, sondern dass er sich in dem Moment nicht in der Lage dazu fühlte.
Wegen der Depression?
Wegen der Depression zum Beispiel. Mhm. Und ja, also das ist tatsächlich ja auch das, was Sozialverbände zum Teil auch sagen, wenn es um das Thema Sanktionen geht, dass es eben auch oft Menschen sind, die das nicht böswillig unbedingt machen. Die Fälle gibt es natürlich, gar keine Frage. Das haben ja auch Jobcenter-Mitarbeiter erzählt. Aber in der Tat seien viele eben psychisch krank, in Depressionen, kommen nicht mehr aus dem Haus zum Teil. Und das ist echt schwierig, die Leute da natürlich zu motivieren oder den Kontakt überhaupt zu denen herzustellen.
Wie geht's denn jetzt weiter mit dem Bürgergeld? Auch wenn vielleicht in einem Jahr nicht mehr die Ampel regiert, sondern vielleicht die Union?
Ja, die Union ist ja schon relativ klar und hat schon ein eigenes Konzept vorgelegt, auch vor einigen Wochen. Neue Grundsicherung will sie das Bürgergeld nennen. Also sie ist auch schon mit dem Namen nicht so wirklich einverstanden. Ich habe da mit Jens Spahn unter anderem gesprochen.
Bürgergeld klingt so, irgendwie jeder kriegt was. Bürgertum hat für mich auch was zu tun mit einer Leistungsbereitschaft. Arbeitslosengeld war ja irgendwie dann schon treffender.
Und deswegen will man auf jeden Fall schon mal den Namen ändern und tatsächlich auch darauf drängen, schnellere Kürzungen bei den Leistungen wieder einzuführen, wenn jemand mehrfach zum Beispiel nicht im Jobcenter erscheint. Sozialverbände sagen, das sei alles Theater, weil diese Leute müsste man eben mit der Lupe suchen. Die CDU hält aber dagegen und sagt, naja, also es gibt genug Fälle und es ist nicht zu vermitteln, dass Leute, die arbeiten gehen, am Ende ja unter dem Strich vielleicht sogar weniger haben. Also das erzählen sie ja weiterhin. Im Konzept der CDU sind aber auch keine Zahlen, muss man sagen, drin aktuell, wie viel man zum Beispiel von seinem Vermögen behalten soll etc. Also sind noch viele Dinge offen, aber es ist schon klar, dass wenn die Union an die Macht käme, dass sie da auf jeden Fall ans Bürgergeld auch wieder ran möchte.
Okay, also das heißt, bei einem Regierungswechsel wäre das Bürgergeld direkt wieder abgeschafft. Ist dieses Projekt Bürgergeld nach nur anderthalb Jahren jetzt schon gescheitert, wenn das so umstritten ist?
Tja, das ist eine gute Frage. Ich würde persönlich sagen, gescheitert ist es aktuell nicht. Es ist natürlich sehr wenig übrig geblieben von dem, was die Ampel auch eigentlich mal vorhatte. Also das große Versprechen auch von mehr Respekt und von mehr Vertrauen. Das hat man nicht wirklich einlösen können. Das sehen auch Menschen so, die ja anderen Leuten helfen, die auch im Bürgergeld sind. Es gibt ja viele Vereine und Gruppen, die auch sagen, eigentlich ist das Bürgergeld nur ein neuer Name für Hartz IV. Also das teile ich zum Teil auch insgesamt. Aber glaube ich, braucht das Projekt ein bisschen mehr Zeit, um das am Ende beurteilen zu können. Ich habe da auch mit Unternehmen gesprochen, mit Vertretern aus der Wirtschaft, die auch sagen, naja, ob diese Weiterbildungsoffensive, die man da gestartet hat, ob das wirklich hilft, Leute aus dem Bürgergeld zu bringen, um das zu beurteilen, brauchen wir ein paar Jahre eigentlich, weil das kommt natürlich erst mit Verzögerung an. Das dauert, wenn Menschen auch zwei Jahre zum Beispiel eine Ausbildung nachholen müssen. Das ist nichts, was man von heute auf morgen tatsächlich irgendwie als Effekt wirklich sehen kann. Aber diese Zeit, die es da vielleicht auch verbräuchte für einige Dinge, die gibt's natürlich gerade in dieser Debatte nicht, wenn natürlich jetzt in den nächsten Wochen der neue Haushalt stehen muss, ne?
Also das heißt, ob und was das Bürgergeld für Effekte hat auf Menschen, die Arbeit suchen, ob da zum Beispiel mehr Leute schneller einen Job finden oder einen Job, in dem sie sich wohler fühlen und da länger drin bleiben, das kann man jetzt noch gar nicht sehen. Also das heißt, da braucht man erstmal, bis es die Daten dafür gibt.
Gerade auch was Ukrainerinnen und Ukrainer angeht, um die es ja auch gerade viel geht beim Thema Bürgergeld. Viele kommen nach Deutschland, sind aber auch nach einigen Monaten vielleicht wieder weg. Die tauchen natürlich nicht in den Statistiken so groß wieder auf. Man versucht ja auch gerade die gezielteren Jobs jetzt gerade zu vermitteln. Das läuft momentan, muss man echt sagen, noch sehr, sehr langsam an. Also dafür, dass Hubertus Heil den Job Turbo, da so heißt das Projekt, ja ausgerufen hat, das dauert noch eine ganze Weile. Aber die Menschen sprechen ja zum Teil auch gar nicht Deutsch und müssen das erstmal lernen. Und Unternehmen müssen natürlich auch sagen, okay, ich stelle jemanden ein, der vielleicht nicht perfekt Deutsch spricht. Aber das ist gerade in Deutschland noch ein großes Problem aktuell.
Ja, und wenn du sagst, die Daten sind überhaupt noch gar nicht da, um zu beurteilen, welche Effekte jetzt langfristig das Bürgergeld gehabt hat wirtschaftlich, wann sehen wir diese Effekte? Denn wie lange dauert das noch, bis es die Zahlen gibt?
Ja, aus der Wirtschaft hieß es schon so, ja, 2-3 Jahre, zumindest was so die Integration in den Arbeitsmarkt angeht, dauerhaft würden sie schon brauchen, um das so beurteilen zu können. Natürlich laufen auch schon jetzt Forschungsprojekte und Beobachtungen, was das Bürgergeld angeht. Nur wenn es tatsächlich nächstes Jahr abgeschafft werden sollte, war die Zeit natürlich schon sehr, sehr kurz, muss man sagen, um das insgesamt zu beurteilen. Und gerade auch Sozialverbände sagen ja auch, okay, es ist eigentlich immer noch zu wenig Geld aus ihrer Sicht. Aber ja, die Debatte ist natürlich gerade eine andere.
Vielen Dank, Jim Bob, für den Überblick.
Ja, gerne.
Bis dann. Ciao. Jim Bob Nikschas beobachtet die Debatten um das Bürgergeld als Korrespondent im ARD-Hauptstadtstudio. Und er hat sich dem Thema unter anderem in einem Feature für den SWR gewidmet. Den Link findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter an jemand, dem 11KM auch gefallen könnte. Und falls ihr es nicht schon gemacht habt, dann klickt doch noch schnell auf Abonnieren in der ARD Audiothek oder wo ihr uns gerade hört. Autor der heutigen Folge ist Moritz Ferle. Mitgearbeitet hat Susanne Dietrich. Produktion Viktor Weresch, Konrad Winkler und Hanna Brünius. Redaktionsleitung Lena Gürtler und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Viktoria Koopmann. Wir hören uns. Ciao. Und bevor ihr abschaltet, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Kevin Kühnert, kennt ihr wahrscheinlich, sitzt im Bundestag und ist Generalsekretär der SPD. Der war zu Gast im Podcast Deutschland 3000. Im Gespräch mit Eva Schulz redet er über Kritik an der Ampelregierung, die Ergebnisse bei der Europawahl und die aktuelle politische Stimmung im Land. Deutschland 3000, eine gute Stunde mit Eva Schulz, hört ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.